Wie mache ich eigentlich eine örtliche Betäubung? Es ist ein super basic Thema, aber doch irgendwie sehr wichtig und hilft uns auch in der Praxis als gute Zahnärztin oder Zahnärztin wahrgenommen zu werden. Und Thomas Lang und Harvey Herrmann haben sich sogar in N21 vor kurzem darüber unterhalten in drei Themen. Und ich fand es interessant, was da gesagt wurde. Und dass zum Beispiel elektronische gesteuerte Anästhesien gar nicht so richtig vorgekommen. Und das ist natürlich jetzt kein entscheidender Punkt, aber ich finde es aus Patientensicht doch relativ interessant, weil da viele Sachen, die wir so machen, so ein bisschen ablenkend ist. Und eine Sache ist ja, dass man natürlich auch mit einer ganz klassischen Zylinderampullenspritze eine erfolgreiche Anästhesie macht. Man nimmt die ganzen Tricks, um dann vielleicht den Patienten abzulenken, dass man vorher in den Bereich drückt, auf die Stelle, die man anästhesiert, dass man vielleicht das Gewebe, die Lippen, die Wange so ein bisschen anspannt und die Spannung nachlässt, indem man einsticht. Das sind alles wichtige Sachen. Aber ich habe zum Beispiel immer festgestellt, dass bei zwei Sachen haben die Patienten was gemerkt. Einmal, wenn natürlich die eher kalte Metallkolben die Lippe berührt. Das ist etwas, was die merken. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das kann man irgendwie auch probieren vorzuwärmen. Da gibt es sogar Geräte für, finde ich aber super, super aufwendig und bringt nicht so viel. Oder man hat natürlich auch eine Spritze, die einfach nur aus Plastik besteht und dementsprechend keinen Kälte abgibt. Und was ich auch persönlich sehr wichtig finde, alle Infiltrationen mache ich ja mit dem kürzesten Spritze, die ich habe. Also eigentlich eine für intraelementäre Anästhesie. Die sind kurz und spitz und ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, um Erfolg zu haben. Ich meine, ich habe mal irgendwann ein Instagram-Video gesehen, das fand ich sehr lustig. Da hat jemand gesagt, die Spritze für die Infiltration muss so und so lang sein, weil ja so lang der Zahn ist. Und ich dachte, okay, aber wenn ich in die Umschlagfalte spritze, da ist in der Regel die Wurzelspitze und das war's. Da braucht man jetzt nicht noch lange. Wenn dann man natürlich eine infraorbitales Anästhesie machen will, dazu braucht man diese lange Infiltrationsspritze. Ansonsten habe ich wirklich nur diese kurzen für intraelementäre Anästhesie drin und mache damit meine Infiltration im Oberkiefer und im Unterkiefer. Und bevor ich jetzt noch viel mehr über elektronische Anästhesie sprechen, möchte ich erstmal klarstellen klingt so krass, aber dass ich bei einer Infiltration in der Regel eigentlich nur 1 zu 200 spritze. Warum 1 zu 200.000? Das geht im Prinzip auf eine Fortbildung von Monika Daubländer zurück. 1 zu 200.000 funktioniert am besten. Und zwar am gleichmäßigsten. Nicht unbedingt am längsten, aber am gleichmäßigsten. Man hat immer ein gutes Zeitfenster von 60, 75 Minuten, wo es definitiv wirkt. Bei 1 zu 100.000 hat man den Effekt, dass bei manchen wirkt sehr lange und bei manchen baut sich das komischerweise sehr schnell ab. Und deshalb gab es eine Studie, wo dann 1 zu 100.000 in der Länge am besten abgeschnitten hat. Aber wenn man sich dann auch alle möglichen Risikofaktoren anguckt und zum Glück ist es überschaubar, bei 1 zu 200.000, das ist jetzt nur, was ich persönlich sage, muss man sich am wenigsten Sorgen machen, was alle möglichen Nebenwirkungen angeht. Und da können die schwanger sein und sonst was stillen, das ist alles im Groben kein Problem. Und was mir auch aufgefallen ist, dass wenn ich natürlich die Anästhesie im Oberkiefer zum Beispiel mit einer Infiltration mache, finde ich es eigentlich sehr praktisch, so dass das elektronisch gesteuert ist. Ich habe den Dentapen, der wurde mal von Septodon vertrieben. Das Gerät ist tatsächlich nicht günstig. Man kann sich lange darüber streiten, ob ein Motor, der dafür sorgt, dass etwas 30, 60 oder 90 Sekunden dauert, bis es appliziert ist, so viel Geld kosten muss. Aber das macht keinen Sinn, darüber nachzudenken. Entweder man hat Bock darauf oder nicht. Und für alle, die sowas testen wollen, die gucken auch gerne einfach bei eBay oder Kleinanzeigen, um sowas zu finden. Jedenfalls ist es so, dass ich diesen Dentapen sehr praktisch finde. Denn der hat, wie gesagt, einen Plastikbereich. Er surrt ein bisschen und es ist einfach so, dass die 1,8 Milliliter in 60 Sekunden abgegeben werden. Und so eine Zeit, das standardisiert das Ganze auch für mich. Ich weiß einfach, ich muss diesen Einstich machen, drücke dann drauf und dann läuft das einfach 30 Sekunden durch. Und dann nehme ich raus und dann anästhesiere nochmal eine andere Stelle und lasse es nochmal 30 Sekunden durchlaufen mit derselben Ampulle. Und wenn ich jetzt so einen klassischen oberen Sechser anästhesiere, bekommt der Siemer eine Infiltration, der Fünfer eine Infiltration, ja, damit ich auch wirklich von Buccal dieses Bereich abgedeckt habe. Und da ist dann so ein kleiner Nachteil von dem Dentapen, dadurch, dass dieser Kolben sich schon komplett hochgezogen ist und das jetzt auch nicht so schnell zurückzieht, ist das Nachladen, wenn man so will, relativ schwierig. Und im Prinzip lege ich den weg. Und dann habe ich ein zweites Anästhesiegerät, das habe ich mir auch mal zum Testen erstmal geholt. Und zwar The Wand STA. Und damit mache ich dann eine Leitung, wenn wir beim Oberkiefer-Sechser bleiben, palatinal. Und zwar den Palatinus Mario infiltrieren wir. Dann ist es in der Regel so, dass ich eher Region 4-5 spritze, obwohl dann mein ehemaliger Abrechnungsprofi Christian Lopez Quintero von Barbudent gleich schimpfen würde. Aber effektiv ist es ein Bereich und da ist es ganz nett eigentlich, dass das SDA-System so lange schon gibt. Die haben da sehr viel Erfahrung mit bestimmten Punkten, wo man die anästhesiert. Und wenn man auf die Höhe dieses Punkts zwischen 4 und 5 apikal spritzt, ist es so, dass man eine schöne Anästhesie vom 6er bis zum 1er bekommt. Und da mache ich dann eine Viertelampulle rein. Manchmal mache ich auch noch ein paar Tropfen interreglementär am 7er für die Klammer ran, palatinal. Und der Rest geht dann genau auf Höhe vom 6er Bukal rein, dass dann dort tatsächlich nochmal 3/4 der restlichen Ampulle appliziert werden. Und es sorgt für eine ganz gute Anästhesie. Tatsächlich habe ich früher fast nie palatinale Anästhesie gemacht, bis auf eine interreglementäre, weil ich finde, es ist wirklich, weil das Gewebe dort viel, viel härter ist, deutlich unangenehmer für den Patienten. Und ich wusste auch nicht von den Benefits. Ein Benefit ist natürlich, dass man eine Leitung dann auch im Oberkiefer im GOZ-Bereich abrechnen kann. Was natürlich auch wichtig ist, denn mit dem SDA The Wand hat man immer einmal Kosten für diesen Schlauch, der nicht unerheblich ist. Aber ich kann das natürlich so dann für mich abrechnungsmäßig argumentieren. Ist natürlich etwas, wo eher SDA profitiert, aber ist eine nette Anästhesieform. Und die hat dafür gesorgt, dass ich auch mehr oder fast routinemäßig palatinal anästhesiere. Hintergrund war ein ganz einfaches Erlebnis oder zwei, dass ich beim sehr jungen Patienten und mittlerweile in Endopraxis habe ich ein paar Traumapatienten, also mittlerweile ein pro Woche, wo ich dann irgendwas im Frontzahnbereich passiert ist. Und die haben natürlich manchmal 0,0 Bock auf eine Anästhesie. Aber ich bin da in deren Sicht sehr eiskalt in der Regel. Und die bekommen dann auch, wenn der obere 1er, lass es 2-1 sein, dann bekommt 1-1, 2-2, die halbe, wie gerade beschrieben. Dann gibt es am Nervus Incisivus eine Viertel. Und das ist super, super unangenehm für die. Aber sorgt dafür, dass die Anästhesie sitzt und die Behandlung in Ruhe stattfinden kann. Und dann wieder das Viertel da und die restlichen 3/4 direkt am 2-1 vestibulär. Und so hat man eine schöne Anästhesie von allen Seiten und hat seine Ruhe. Denn ich habe mal eine Behandlung gemacht und da habe ich dann tatsächlich bloß irgendwas Medmäßiges aus dem Kanal rausgezogen. Das hat ja gemerkt. Natürlich gab es da auch eine Druckentlastung und es kam nochmal dazu. Aber das zweite Erlebnis war, dass ich einen guten Kumpel, es gibt einen kleinen Prozentsatz an Patienten, die ich schon lange kenne, die dann für kleinere Füllungssachen zu mir kommen und zur Prophylaxe halt in einer Praxis bei denen in der Nähe. Und der hat eine Frontzahnfüllung von mir bekommen und in der Zeit nicht nur eine und hat dann auch palatinal dann zum ersten Mal von mir eine Anästhesie bekommen. Und wir nennen ihn jetzt einfach mal Alex. Und Alex kam zu mir und meinte, ey Georg, aber diesmal war die Anästhesie richtig gut. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, okay, ich finde es spannend, weil ich dachte eigentlich vorher immer, wäre meine bukale Infiltration an Oberkiefer-Frontzähnen schon richtig gut. Aber dadurch, dass es palatinal auch anästhesiert war, ist es nochmal natürlich umso spannender, dass die Patienten es auch empfinden. Also es gibt halt auch wenn ich vorher immer interreglementär palatinal anästhesiert habe, reicht es nicht. Man braucht da deutlich mehr Power. Was natürlich die Kehrseite ist, wenn du denn so eine Anästhesie machst, palatinal grad im Bereich von 4er, 5er, kann es auch sein, dass wirklich die halbe Gaumenhälfte so ein bisschen anästhesiert ist und die dann Schluckprobleme haben. Das ist natürlich unangenehm, muss man bloß irgendwie kommunizieren, aber ist eine sehr, sehr schöne Anästhesieform. Ja. Jetzt kann man natürlich auch mit dem SDA diese Single-Tooth-Anästhesie-Geschichte machen. Das ist ja quasi interreglementäre Anästhesie und das ist ja ein Modus, wo denn das Gerät graduell den Druck steigert und dann irgendwann sagt es PDL und dann hast du eine sichere interreglementäre Anästhesie. Tatsächlich wurde auch in dem Podcast von Harvey Herrmann und Thomas Lang darüber gesprochen, dass es auch Ingwer-Nekrosen geben kann. Und das ist tatsächlich etwas, was mit jedem Gerät passieren kann. Mit den typischen Citro intralimitären Spritzen als auch mit dem SDA. Das ist etwas, wo ich erst dachte, das hat vielleicht auch irgendeine Relevanz mit dem Adrenalinzusatz. Und deshalb bin ich auch dann, weil ich da ein paar Geschichten hatte, die mir einfach nicht gefallen haben. Und manchmal denke ich mir auch, zu viel Intralimitär in Kombination mit einem Kofferdamm ist vielleicht auch nicht die beste Kombination für so eine Gegenüber, dass ich dann einfach 1 zu 400.000 in meiner Praxis habe. Und ich habe mich lange eigentlich so ein bisschen geweigert, 1 zu 400.000 in mein Anästhesie-Portfolio aufzunehmen, weil das ist ja etwas, was dann nochmal gelagert werden muss. Das ist im Prinzip viel, viel einfacher, haufenweise 1 zu 200.000 zu haben. Ja, aber ich habe mich aus einem Grund dazu gemacht, einmal während der intermittierenden Anästhesie, und dann kommen wir jetzt auch gleich zum Unterkiefer. Und zwar mache ich, wenn ich im Unterkiefer 6er zum Beispiel behandle, mache ich natürlich auch meine Infiltration mit 1 zu 200.000. Da gehe ich tatsächlich auch so ein bisschen ran, dass ich dann den 7er und den 5er infiltriere, jeweils eine halbe. Da muss ich auf jeden Fall mehr aufpassen, dass ich da auch intralimitär dem Klammerzahn, was ja klassischerweise der 7er ist, auch klar intralimitär anästhesiere. Das mache ich dann teilweise noch mit dem DentaPen, dass ich da was drin lasse. Und dann mache ich trotzdem weiterhin eine Leitung. Ich weiß, dass andere Leute auch sehr gut nur mit intralimitär klarkommen. Da hat ja Mario Schutz in der Webinarreihe Vitale Haltung gesagt, dass er das tatsächlich nur macht und damit sehr erfolgreich ist und auch Zähne zieht. Aber ich habe trotzdem, mein Standardtermin ist um die 2 Stunden lang. Deshalb mag ich das eigentlich, da eine Leitung zu haben, weil das eine schöne Anästhesie ist. Und die Leitung, da wusste ich auch schon sehr früh von der Fortbildung von Frau Daubländer, dass eine Leitung auch sehr gut funktioniert mit 1 zu 400.000. Und das habe ich dann nach und nach umgesetzt und tatsächlich bin ich davon Fan geworden. Und deshalb ist jetzt im Unterkiefer mein typisches Setup Leitung 1 zu 400.000 und Infiltration 1 zu 200.000. Jetzt ist natürlich immer die Hauptfrage, wirkt die 1 zu 400.000 Leitung genauso lange wie die 1 zu 200.000? Und die Antwort ist ja, wirkt genauso lange. Und der Vorteil ist, dass man aufgrund der schwächeren Adrenalinkonzentration muss man nicht so nah in der Nähe-Region sein von dem Nerv, den man assoziieren, weil es ein bisschen mehr streut und muss nur in der Nähe spritzen. Und dann ist es ja auch so, dass ich jetzt schon sehr lange für eine Leitung ausschließlich die Akinosi-Leitung benutze. Da gibt es ein ganz tolles Video auf YouTube dazu und ich habe mich lustigerweise erst vor kurzem Caroline Hochberger kennengelernt auf dem DGZ-Kongress in Sylt 26 und sie hatte darüber auch gesprochen, dass sie diese Leitung mal ausprobieren wollte. Und es gibt ein richtig schönes Video von der University of Michigan aus den 60er und 70er Jahren, die das erklärt. Aber effektiv ist es so, dass man dass eine Anästhesie hat, wo man keinen Knochenkontakt hat, was quasi eine hohe Leitung auch ist und die auch empfohlen wird, wenn die erste Direktleitung nicht getroffen hat oder nicht die Anästhesie, die man sich erhofft hat, erfolgreich war, was durchaus passiert, dass man dann einfach eine viel höhere Stelle macht. Und wie gesagt, man interessiert sich oder orientiert sich im Oberkiefer an der Schmelz-Gingiva-Grenze oder Schmelz-Zement-Grenze und muss erstmal den aufsteigenden Ast tasten, weil und dann die Nadel so abknicken, dass man dann am aufsteigenden Ast vorbei so ein bisschen paar Zentimeter ins Leere anästhesiert. Das ist am Anfang sehr, sehr komisch, aber ich finde das persönlich viel, viel angenehmer als dieser doofe Knochenkontakt. Und es ist sogar für mich leichter, dann auch, falls es nötig ist, nachzuanästhesieren. Wobei ich selten eine zweite Leitung mache. Ja, oft ist es so, dass die Patienten dann in 50% des Fälle wollen. Aber dazu komme ich auch gleich, denn es ist ja auch wichtig, gerade oder andersrum, in der Praxis, wie ich sie jetzt betreibe, sehe ich ja jeden Patienten zum ersten und letzten Mal. Deshalb ist ein Kennenlernen da immer schwierig. Und es ist wichtig, dann natürlich im Vorgespräch, ob es telefonisch ist oder vor Ort, rauszufinden, wie gut funktioniert die Anästhesie eigentlich bei den jeweiligen Patienten. Ja, und ich denke mal, in Deutschland ist was Kulturelles, dass alle eigentlich eine Anästhesie haben wollen. Das kann man so grob sagen. Ganz, ganz selten kommen wirklich Leute, die wollen keine. Und in der Regel überrede ich sie oder sage dann mindestens eine intralimitäre für die Klammer. Denn das mag ich nicht, wenn die schon zucken, wenn man eine Klammer anlegt. Dann läuft irgendwas falsch, finde ich, und das stresst mich dann. Aber wie gesagt, ich habe ein Gespräch mit, hat bei Ihnen die Anästhesie bisher gut funktioniert? Ja, nein. Wenn nein, dann weiß ich gleich, dass ich mehr mit Prämedikation arbeiten muss. Was ist meine typische Prämedikation? Also jeder Behandlungsplan, den ein Patient zugeschickt bekommt, was ja in der Regel Endo- oder Vitalhaltung ist, da steht immer drin, dass sie bitte eine Stunde vor dem Termin ein Ibuprofen nehmen dürfen, die sie gut vertragen. Ja, manche vertragen ja auch Ibuprofen nicht. Und es ist egal, ob 400 oder 600er. Das ist das, was jeder Patient bekommt. Und es macht auch total viel Sinn. Denn erstmal findet man gleich die Leute dann raus, die, ich nehme keine Tabletten. Ja, was ja okay ist, aber dann muss man denen auch klar sagen, wenn sie mich mit postoperativen Schmerzen anrufen und keine Schmerzmittel genommen sind, dann brauchen sie mich nicht anzurufen. Ja, sie rufen mich erst an, wenn die nicht wirken. Ja, und das ist meistens der Grund, wenn sie die dann nehmen. Und das ist, der normale Patient kriegt einfach eine Ibo. Der normal gesunde Patient, muss man dazu ja sagen. Und wenn ich jetzt den deutlich Ängstlichen haben, die ja dann wirklich mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber eigentlich hat das bisher mal funktioniert, dem sage ich einfach, so wie dieses MIH-Protokoll ist, fang einfach 24 Stunden vorher schon mit Ibo an, dass du dann alle 8 Stunden eine nimmst und die letzte eine Stunde vor dem Termin. Da kannst du denn für dich dafür sorgen, dass es du am besten vorarbeitest. Und dann gibt's natürlich Leute, die weiß man, spürt man schon irgendwie, dass die mehr brauchen. Und da kommen die 4 Milligramm Dexamethason ins Spiel, die ich als Tablette verabreiche. Ja, mittlerweile habe ich es für mich so eingebürgt, dass ich einfach in der Apotheke mir eine Packung kaufe, 20 Stück, und die dann bei Bedarf mitgebe. Denn ein Rezept mitzugeben für Dexamethason, das geht auch, klappt meistens nicht so wirklich. Ja, und wenn die wirklich super, super ängstlich sind und relativ fit, können die auch diese 24 Stunden Ibo-Kur, nennen wir sie mal, mit einer Dexamethason kombinieren und haben tatsächlich das beste Konzept. Und ich hatte wirklich schon Patienten, da waren Oberkieferzähne nicht anästhesierbar. Also wir reden vom oberen Sechser und wirklich alle Tricks mit Palatinal und nachgespritzt. Und da habe ich einfach gesagt, wissen Sie, Sie haben Schmerzen, das bringt nichts. Ich gebe Ihnen jetzt ein Rezept für Dexamethason mit und Sie kommen heute nochmal zum Feierabend vorbei. Das war damals in Bayreuth, gerne 18 Uhr. Und dann hat plötzlich mit derselben Anästhesietechnik selber Mensch alles funktioniert. Ja, und das finde ich schon faszinierend, wie sowas geht. Ja, und dann höre ich ja immer mal wieder gerne von chirurgischen Kolleginnen und Kollegen, das ist immer derjenige, der die Spritze hat, der Anästhesieversager ist. Und ich habe da auch meine Untersuchung dazu gemacht und herausgefunden, dass Chirurgen einfach ein sehr gutes Selbstbewusstsein haben können, Konjunktivleute, und das manchmal gar nicht checken, weil die so schnell sind, dass es wehtut. Und die Leute sind dann froh, dass es vorbei ist und dann nicht mehr wehtut, sind alle glücklich. Denn ich kann mich erinnern, in Bayreuth war das für dich auch, da hatte ich einen Patienten, der hat gleich von Anfang gesagt, ja, bin ich mal gespannt, das ist auch so ein kräftiger Typ, Mann. Also, und da bin ich mal gespannt, ob sie den Zahn dann taub bekommen. Und tatsächlich, selbst mit Dexamethason war es eher so eine 50-50-Quote, ja, was schon krass ist. Und ich hatte da ja auch Unterstützung, nicht nur von Martin Gollner, auch von seinem Praxispartner. Und sein Praxispartner hat natürlich angesagt, er kriegt jeden taub. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Kollege, du hast gesagt, du kriegst jeden taub. 100% Quote, typisch Chirurg, hat's natürlich bei dem Patienten probiert und es hat nicht funktioniert, ja. Und so ist das einfach. Es gibt eine Misserfolgsquote. Das fand ich auch sehr spannend, dass auch der Miguel Marquez in der Vitalhaltungswebinare darüber gesprochen hat, dass es einfach hochpulpitische Zähne gibt, die wir nicht taub bekommen. Und das ist super frustrierend. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ich für diese Fälle dann den Quicksilber habe, jetzt in meiner Praxis. Und zwar ist das intraostere Anästhesie, ist jetzt mein drittes elektronisches Anästhesiegerät, mit dem ich, das ich übrigens auch von Kleinanzeigen habe. Und das ist so meine Backup-Anästhesie geworden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Vitalhaltung kurz vor der Pulpa bin, da kann es mal sein, dass die Leute das dann plötzlich merken, obwohl alles taub ist. Ja, du kannst alles drumherum pieken, ist perfekt und einfach. Der Pulpa-Bereich ist nicht taub. Und da kommt dann die Introssere ins Spiel, gerne im Unterkiefer natürlich, aber kann auch Oberkiefer sein. Und das ist natürlich ein Gerät, das sehr spannend ist. Es gibt ja einen ganzen Podcast dazu. Und mein Lieblingsquote oder Zitat ist natürlich aus dem Podcast, dass es keine 100% in der Medizin gibt. Aber ich sag mal so, wenn wir mit dem Quicksleeper eine Anästhesie machen und daran nach, dass immer noch nicht taub ist, dann können wir auch nichts mehr machen. Dann mache ich eine provisorische Füllung drauf und that's it. Und sag natürlich, falls sie vorher kein Dexamethason bekommen haben, dass sie es jetzt nehmen sollen. Aber ich sag mal so, in 95% der Fälle löst er das Problem. Bloß dann haben wir bloß beim also ein Quicksilber-typisches Problem. Und zwar, wenn, und deshalb ist es ja nicht mein Hauptanästhesiegerät, denn ich brauche ja eine Anästhesie für knapp 2 Stunden. Mit einer Leitung kriegt man das in der Regel gut hin. Beim Quicksleeper ist es so, da kommt es darauf an, was für eine Adrenalindosierung du hast. Würdest du jetzt 1 zu 100.000 nehmen, würdest du eine Stunde safe haben. Bei 1 zu 200.000 sind es nur safe 30 Minuten. Und es ist so, dass Patienten wirklich beschreiben, dass es mit einem Schlag weggeht, wenn man das nur macht. Das geht ja auch, dass man das im rein Solo-Modus macht. Aber bin ich nicht so der Fan von. Ja. Und das ist auch so, dass man dann auch so ein bisschen wissen muss, wie verlaufen die Nerven? Das heißt, im Oberkiefer kannst du dir quasi die Stelle aussuchen, wo du das machst und wirst immer einen relativ guten Erfolg haben. Im Unterkiefer musst du schon schauen, dass du einen Punkt erwischst, der eher distal von dem Zahn ist, idealerweise. Und da musst du dir genau das Röntgenbild angucken, um rauszufinden, ob du überhaupt genügend Platz hast. Ja, denn manchmal ist es so, da stehen die Wurzeln so eng beieinander, dass du dann mit einer Nadel gar nicht dazwischen kommst. Nämlich du, diese Nadel am Quicksilber hat so einen speziellen Skalpellschliff. Damit kannst du keinen Zahn verletzen, aber du kommst dann einfach nicht runter auf die Tiefe, die du brauchst. Und deshalb gibt's dann manchmal die Tricks, dass du dann eher in die Fokation spritzt und da deinen Zugang dir holst. Oder im Prinzip machst du es dann an einem gewissen Punkt, der ein bisschen Training davor braucht, im aufsteigenden Ast, wo du dann direkt reinspritzt, damit du dann gleich die Reizweiterleitung gleich stoppst. Ja, aber wie gesagt, deshalb ist es nicht meine Anästhesie die erste Wahl, weil die Wirkdauer einfach überschaubar ist. Das Quicksleeper selber sagt, es gibt ja in manchen Ländern, zum Beispiel Österreich und Belgien, 1 zu 80.000, damit hast du 2 Stunden Anästhesie. Aber das ist zwar ist ein Lidocain und von Septodont, aber nicht in Deutschland verfügbar. In Deutschland haben wir nur das Xylonor Spezial, 2%, das ein 1 zu 50.000 ist. Und da muss der Patient schon sehr, sehr fit sein. Wichtig ist beim Quicksleeper, wir spritzen natürlich nicht in apikale Aufhellungen direkt rein, weil wenn es dann irgendwie schon im Abszess geschehen ist, wird der Druck dadurch noch erhöht. Das ist natürlich nicht schön. Und das macht es manchmal bei hochakuten Sachen ein bisschen schwieriger. Aber wenn es jetzt eine krasse Pulpitis ist, findet man es. Aber ich hatte es auch schon erlebt, dass ich damit Patienten, und ich rede hier von 2 Quicksilber-Applikationsversuchen, nicht taub bekommen habe. Das ist natürlich frustrierend, sowas zu machen. Und da ist dann wichtig, dass man natürlich Prämedikation komplett ausreizt. Ist natürlich bloß immer doof, wenn die Patienten das nicht richtig wollen oder sagen, sie vertragen das nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, im Prinzip ist es ja so, wenn alles gemacht wurde in der Vorbereitung, dann kann man kulant bei der Abrechnung sein. Ja, aber wenn die quasi aus persönlichen Gründen bestimmte Sachen nicht machen wollen, was ich respektiere, dann rechnet man einfach die Zeit an, ab die man verwendet. Ja, so, und jetzt kann ich ja quasi schon zum Ende kommen, weil jetzt grob ich alles über Anästhesie, was ich so mache, besprochen habe. Und tatsächlich ist es so, dass man muss immer aufpassen, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme von dem, was gerade bei mir funktioniert. Jeder muss ja immer selber rausfinden, was bei ihm funktioniert. Und ich sag mal, ich würde jetzt zum Beispiel auch, Thomas Lang hat ja gesagt in seinem Podcast, er nimmt seit Jahren schon 1 zu 100.000. Und das ist okay. Ja, also ich brauche das nicht. Aber er hat natürlich auch was Interessantes gesagt im Podcast, dass er sich auch so ein bisschen guckt, wie der Blutgefäßverlauf ist. Und das ist etwas, was ich im Podcast nicht verstanden habe, aber ich habe ja beim Podcast-Event, und da habe ich mit Thomas auch eine Folge aufgenommen am Samstag dann, ein Gespräch gehabt. und konnte ihn nochmal fragen, was er denn genau meinte. Und er schaltet tatsächlich den Grünlichtfilter ein. Den Filter, den habe ich auch in meinem Mikroskop, aber habe ihn noch nie richtig gefunden. Und guckt denn, sieht denn besser da die Blutgefäße und spritzt, probiert dann auch entlang der Blutgefäße die örtliche Betäubung zu machen. Und das finde ich eigentlich eine tatsächlich gute Idee. Das ist dann mein Learning aus dem Podcast und ich bin mal gespannt, ob das für mich eine Relevanz hat. Das ist aber auf jeden Fall ein guter Grund, mal diesen einen Filter, den ich fast nie benutze, von Carsten Jungs Mikroskop zu nutzen. Deshalb war es das jetzt schon mit einer kurzen, schnellen Folge. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Aktuell läuft ja gerade die Webinarreihe zum Thema Revision und diese Webinarreihen finde ich sehr spannend, weil ich ja dann quasi mir Themen aussuche, wo ich gerne mehr Inspiration, mehr lernen würde. Und dann habe ich noch das Glück, dass ich mir auch andere Referentinnen und Referenten einladen kann, die quasi mir das an auch noch zusätzlich beibringen. Und das ist eigentlich eine schöne Form von Fortbildung, dass man das so ein bisschen problem-based macht und das auch so ein bisschen von Zahnärzten für Zahnärzten ist. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Es wird dieses Jahr auch noch, und das ist halt das Tolle, dass ich das selber organisieren kann, eine Fortbildung über Kofferdamm geben. Wahrscheinlich erst so August, September 26. Und auch über regenerative Endodontie, was ich auch sehr spannend finde. Und da ist es ja auch so, dass ich seit 7 Jahren keine regenerative Endo gemacht habe. Wir reden hier von großen offenen Apex und kein pulpales Gewebe mehr drin. Und jetzt erst kommt, habe ich den ersten von 2 Terminen gemacht, wo ich tatsächlich diese Behandlung wieder mal begonnen habe. Und das ist natürlich spannend. Und das ist natürlich cool. Und gerade auch so ein Thema wie Kofferdamm, da bin ich mal gespannt, welche Referenten ich bekommen werde. 2 eher feste Zugang von so kleinen, etwas unbekannteren Hidden Champions habe ich schon. Und aber dazu werde ich euch dann mehr bei Bedarf im Podcast erzählen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr das hört, und bis bald.